rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Terroranschlag von Wien verarbeitet ist. Die Regierung hat eine Expertenkommission bestellt, die die Pannen der Sicherheitsbehörden im Vorfeld untersuchen soll. Kanzler und Vizekanzler plädieren für neue Antiterrorgesetze, die auch den sogenannten politischen Islam verbieten sollen, was ein weitgehender Eingriff in die Freiheitsrechte wäre. Auch in der Medienwelt wird diskutiert, was falsch gelaufen ist und was richtig gemacht wurde rund um den traurigen Abend am 2. November. Einen prominenten Meinungsaustausch gab es im Presseclub Concordia in Wien. Diskutiert über Medien und den Anschlag von Wien haben Puls24-Info-Chefin Corinna Milborn, ZIP2-Moderator Martin Thür, Falter-Chefredakteur Florian Klenk und heute AT-Chefredakteur Clemens Oestrich im Presseclub Concordia. Die Diskussionsleitung hatte der Chefredakteur des Monatsmagazins Datum, Stefan Apfel.
Ich möchte mit einer Frage an Sie alle anfangen, mit dem Ziel, Ihren persönlichen, Ihren journalistischen Handlungsspielraum ermessen zu können an jenem Abend. Also gehen wir zurück. Frau Milborn, wo waren Sie, als Sie erfahren haben von den Schüssen? Und wie haben Sie es wahrgenommen, Ihre Job-Description an jenem Abend, in jener Nacht, wenn Sie uns kurz Ihr Setting beschreiben könnten?
Na, ich war gerade im Büro und war in einer Konferenz der Waldviertelakademie über Journalismus und Verantwortung und habe im Chat der CVDs von Puls24 die Nachricht gesehen, dass unsere Reporterin Aida Mojanovic in der Innenstadt in eine Wohnung geflohen ist, weil Schüsse gefallen sind. Also das war eine Nachricht an alle Führungskräfte. Wir hatten nämlich die Reporterin dort, um in den Nachrichten zu berichten über diesen letzten Tag vor dem Lockdown. Das heißt, sie ist da mittendrin im Bermudaviertel gestanden. Und ich hatte parallel also stumm den Fernseher laufen und habe dann das Kamerabild auch gesehen. Also der war mit einem Kameramann dort und hatte im Chat die Nachricht, dass sie sich in eine Wohnung in Sicherheit gebracht hat und am Bild Bilder von Rettungen, Blaulicht und so weiter. Das war schon ungefähr so ein paar Minuten nach dem Anschlag, wo ich das mitbekommen habe. Meine Jobdescription war dafür zu sorgen, dass alle am richtigen Platz sind und dann ins Studio zu gehen und zu berichten. Meine erste Handlung war eigentlich, Tempo rauszunehmen, weil wir waren da mittendrin, wir wussten noch nicht, was passiert ist und wir hatten diese Live-Bilder, weil der Kameramann einfach mittendrinnen war, Nikolaus Eckert, und live gesendet hat, wegen der Schalte. Wir hatten da gerade Sigrid Maurer und Gust Wögninger im Studio zu einer Diskussion und haben da immer wieder reingeschalten. Thomas Mohr hat moderiert. Als die weg waren, habe ich dann mein Interview mit dem Christoph Wenisch abgesagt, der hätte da kommen sollen, mich reingesetzt. Und dann haben wir einfach berichtet, eigentlich hauptsächlich war unsere Aufgabe zu sagen, was wissen wir und was wissen wir nicht und wie sind die Gerüchte einzuordnen, die herumfliegen, was davon ist bestätigt und was soll man sich noch nicht machen. Bildmäßig haben wir uns sehr schnell auf eine Totale zurückgezogen, weil sich dann schnell herausgestellt hat, es geht um einen großen Polizeieinsatz und haben uns quasi zurückgezogen, haben die Kamera so aufgestellt, dass man eine Totale des Einsatzes gesehen hat und nicht ganz in die Nähe kommt sozusagen.
Danke dafür. Florian Klenk, die ersten Schüsse fielen kurz vor 20 Uhr. Sie waren, das ist weithin bekannt, in der Falter-Redaktion. Sie waren sehr nahe dran. Wie haben Sie davon erfahren? Wie haben Sie wahrgenommen, dass, was da jetzt gerade beginnt? Und was war Ihre Job Description an jenem Abend?
Die Job Description ist mehrfach. Ich war sozusagen, wir haben den Falter fertig gemacht und um 8 Uhr herum, ein bisschen kurz nach 8 Uhr, hat der Kollege Narodoslawski sich verabschiedet und wir sind noch am Empfang gestanden und ich habe zu ihm gesagt, was machen wir nächste Woche im Falter? Und habe ihn in ein Gespräch gezerrt und habe gesagt, wir sollten was machen über die Kinder vom Antonsplatz, die in der Moschee randaliert haben. Und in dem Moment haben wir einen Knall draußen gehört und ich habe noch zu ihm zum Spaß gesagt, es ist eigentlich gut, dass es in Wien keinen Anschlag gibt bis jetzt und dass wir eine Insel der Seligen sind. In dem Moment hat es draußen gekracht und ich habe einen blöden Witz gemacht und habe gesagt, na, jetzt schießen es die Islamisten. Und war klar, dass das ein Silvesterkracher ist oder sowas. In dem Moment haben Eva Konzert und Lukas Matzinger an der Tür gedonnert, die waren nämlich unten Zigaretten holen, haben gesagt, unten wird geschossen und wäre der Kollege Narodoslawski vor die Tür gegangen und Richtung Schwedenplatz gegangen, wäre er genau in das Gewehr des Attentäters gelaufen, der vom Schwedenplatz Richtung Falterredaktion gegangen ist, auch Richtung Falterredaktion geschossen hat. Man sieht auch jetzt noch beim Superfund-Gebäude die Einschläge. Das heißt, es wäre eine große Wahrscheinlichkeit gewesen, dass der umgekommen ist. Das wusste ich damals noch nicht. Wir wussten aber, dass es vor unseren Fenstern stattfindet. Ich habe rausgeschaut, habe die Polizisten gesehen, die sich da versteckt haben. Und das war so gegen kurz nach 8, 8:45, immer wieder Schüsse. Und wir haben uns versteckt, weil wir gedacht haben, die könnten vielleicht zu uns kommen. Es war eigentlich klar, dass das ein Großeinsatz ist. Und es hat Nehammer angerufen in der Redaktion und gesagt, sie gehen von einem Terroranschlag aus. Und ich glaube, er hat angerufen deshalb, weil ich schon einen Tweet abgesetzt habe, dass da ein großer Polizeieinsatz ist und eine Schießerei. Und er hat gesagt, das ist ziemlich sicher ein Anschlag auf die Synagoge oder vor der Synagoge. Ich weiß nicht mehr so genau, wie er es formuliert hat, aber es war für uns in dem Moment klar, es ging sozusagen um das jüdische Viertel.
Also 20:13 Uhr, so habe ich davon erfahren, ihr erster Tweet.
Mein erster Tweet, 20:13 Uhr ungefähr. Ja, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Also kurz nachdem die heftige Schießerei war offensichtlich der Todesschuss gegen den Attentäter, weil der war um 20:09 Uhr. Und dann hat die Polizei eigentlich als gesichert getwittert, dass es 6 Attentäter gibt. Das war gesichert, was wir wissen, war ein Polizei-Account. Auch die ZIP hat das berichtet, dass es mehrere sind, dass es mehrere Tote gibt. Und in dieser Stunde, die dann passiert ist, habe ich eigentlich auch auf Wunsch des Innenministers immer wieder getwittert, man möge nicht filmen und nicht posten, um den Einsatz nicht zu gefährden. Ja. Und habe immer wieder von WhatsApp-Gruppen mit Polizisten die aktuellen Alarmmeldungen bekommen. Also nicht Gerüchte von irgendwelchen Bürgern, sondern was am Polizeifunk sozusagen weiß. Ja. Natürlich mit der Intention, dass wir die Leute warnen. Da kam diese legendäre Meldung, dass es angeblich einen Geiselnahme gibt und dass die Polizei am Weg ist dorthin. Es hat auch gestimmt, die Polizei war dorthin. Und dann hat sich sozusagen über die Nacht langsam die Lage entspannt. Wir haben dann die ganze Nacht in der Redaktion verbracht und sind quasi einige von uns schwer traumatisiert, ja.
Vielen Dank dafür und dazu auch gleich mehr in gebotener Tiefe. Martin Thür, ich glaube, wir alle sahen Sie auf der Salztorbrücke stehen, gleichwohl. Wie haben Sie davon erfahren? Wie sind Sie in den Einsatz gekommen? Und was war Ihre Job-Description an jedem Abend?
Nein, also es war ein ganz normaler Nachrichtentag kurz vor dem Lockdown. Ich hatte Redaktionsdienst an dem Tag und der Kollege hatte Spätdienst. Das heißt, ich war schon zu Hause, es war ja schon nach 20 Uhr, war bei meiner Freundin, als die CVD beim Standard ist und noch gearbeitet hat von zu Hause. Und habe auf Twitter ein bisschen geschaut und da gingen ja dann schon die ersten Videos rum. Dann kam auch der Tweet vom Florian. Und dann war relativ schnell klar, okay, irgendwas ist da. Und wir haben einen Spätdienst und haben dann auch in der internen Gruppe geschrieben. Und ich habe gesagt, okay, ich fahre jetzt auch, weil alleine schafft das der Peter Babutzki, der auch unterwegs war, um eine Reportage für den Lockdown zu machen in der Innenstadt, wie wir dann auch auf Sendung gehört haben. Der schafft das alleine nicht, da müssen irgendwie mehr Leute hin, wir wissen nicht, was da los ist, wir müssen irgendwie hin. Und habe mich quasi in den Dienst gestellt, nahm mir dann auch noch der Patrick Gruska. Und wir sind beide irgendwie in die Innenstadt gerast, so gut es halt irgendwie ging. Ich habe noch schnell aufs Moped gewechselt, damit ich irgendwie dort so nah wie möglich hinkomme, weil man weiß ja nicht, kann man dort parken, kommt man dort, wie weit kommt man da hin. Bin dann zu Urania gefahren, da war dann schon sehr viel Polizei, das war durchaus verstörend, wie nervös auch die Polizei zu diesem Zeitpunkt war. Also man hat schon sehr klar gemerkt, auch die haben zurzeit noch keinen klaren Überblick, auch die wissen zurzeit nicht, was geht da wirklich ab. Das muss so 8:45 ungefähr gewesen sein. Also mittlerweile wissen wir, da war nichts mehr, aber zu diesem Zeitpunkt war das ja längst noch nicht klar. Und dann in Wirklichkeit die größte Herausforderung, mit dem Kameramann irgendwie zusammenzukommen, der von der anderen Seite gekommen ist, und wir haben uns dann auf der Salztorbrücke getroffen und dort haben wir dann die Nacht verbracht und irgendwie von dort Bericht erstattet.
6 Stunden auf einer
Plus
Brücke.
Plus minus, ja.
Danke dafür. Herr Oestrich, Sie sind Chefredakteur von heute.at. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie waren auf dem Weg nach Hause, als Sie davon erfahren haben. Auf welche Weise sind Sie operativ geworden und was war Ihre Rolle in diesen Stunden des Nebels und der informativen Orientierungslosigkeit?
Ja, ich bin kurz vor 20 Uhr in unserem Büro im 19. Bezirk weggefahren, nach Hause. Ich fahre den Quai immer entlang und habe dann Schüsse auch gehört, mehrere in einer, also dass man einordnen konnte, das ist, muss eine automatische Waffe sein. Und dann war ein Polizeieinsatz, wie ich ihn noch nie eigentlich in meinem ganzen Leben gesehen habe, Rettungsfahrzeuge, die Polizei. Ich habe dann eigentlich die Intuition war, ein Foto der Polizeiautos zu machen. Und dann habe ich bei uns im Büro angerufen und habe ihnen quasi diktiert, die erste Breaking-News-Meldung, Schüsse in der Wiener Innenstadt, Polizei im Großeinsatz. Mehr hatte diese Meldung nicht. Da war dann noch der Vermerk, mehr Infos in Kürze. Und habe gesagt, sie sollen das sofort pushen auf allen unseren Kanälen. Dann hat die Kollegin noch gefragt, sie muss das jetzt anmerken, weil wir die Anweisung quasi haben, dass sie eine Bestätigung der LPD Wien einholen muss, bevor sie so eine Meldung herausgeben kann. Ich habe die Schüsse gehört, ich sehe den Polizeieinsatz selbst, sie kann mit der Meldung rausgehen, das hat sie gemacht. Dann hat sie mich angerufen, dass der Kollege Florian Klenk auch schon darüber twittert, ob sie den Tweet einhängen soll. Da habe ich gesagt, ja bitte, weil das noch einmal quasi unterstreicht die Tragfähigkeit dieser Nachricht, auch für unser Publikum in diesem Moment. Und ich habe dann, also hinter mir waren 3 Autos und ich bin ausgestiegen und habe gesagt, schau mal, dass wir vielleicht zurückschieben in die Kreuzung noch einmal und da rauskommen, weil das ist ein stundenlanger Stau, wenn wir da jetzt stehen. Ich habe dann tatsächlich noch auf die Brücke schieben können und bin zurück direkt in den 19. Bezirk gefahren und habe dann bis 3 Uhr früh mit den Kolleginnen und Kollegen die aktuelle Berichterstattung übernommen. Und dann haben eben die Telefonate begonnen, wie man sie kennt, mit Polizeikontakten, mit dem Innenministerium. Wir haben die Zeit im Bild geschaut. Andere Kollegen haben Puls 24 geschaut. Wir haben den Twitter-Kanal von Florian Klenk. Also ich glaube, die F5-Tasten sind bei uns an diesem Abend kaputt gegangen zum Refreshen. Also das gewohnte Programm dann eigentlich abgespult in aller Ausnahmesituation.
Danke, danke mal für die Eindrücke, die ein Gefühl dafür geben, wie Sie operativ in dieser Nicht-Situation einmal verortet waren. Corinna Milborn, Sie sind eine vielseitig erfahrene Journalistin und an jenem Abend als Infochefin dafür zuständig, ein Ensemble an Journalistinnen und Journalisten zu orchestrieren. Nun ist Journalismus in allererster Linie Handwerk. Was an jenem Abend war einfach die Verlängerung der Werkbank, war eine Variation dessen, was Sie am Tag zuvor gemacht haben, journalistisch, und was hat auf diese Werkbank nicht gepasst? Sei es, weil die Menschen betroffen waren, weil sie ein Kamerateam direkt vor Ort hatten, oder sei es, weil es einfach eine neue Erfahrung ist, sozusagen. Es passiert in Wien und es hat diese Monstrosität. Was daran war außergewöhnlich? Was war Handwerk? Wie geht man damit um?
Vielleicht nur als Berichtigung, ich bin so für die großen Linien zuständig und war auch im Studio an dem Abend. Für diese Orchestrierung ist zuständig der Chefredakteur, der Stefan Kaltenbrunner, der war am Heimweg, ist sofort wieder reingekommen und die CVDs. Handwerk war, sofort zu schauen, dass alle an einem Ort sind, wo es sinnvoll ist. Sie sind quasi alle aus der Redaktion und alle Reporter, wo sie waren, umgedreht, wenn sie schon am Heimweg waren, und haben sich an die verschiedenen Orte verteilt. Also zum Beispiel der René Ach war auf der Malverstraße, der David Retschesecker vor der Oper, der Paul Batruel beim Innenministerium dann, also damit wir an verschiedenen Orten Leute haben. Und das ist im Prinzip Handwerk, aber unter extrem erschwerten Bedingungen durch die persönliche Betroffenheit, weil ja ein Team von uns mittendrin war. Wir haben dann zum Glück ziemlich schnell auch telefonischen Kontakt mit der Ida Mojanovic, mit unserer Reporterin bekommen. Ja. Die ist durch ein Lokal geflohen und durch eine Küche in ein Stiegenhaus und hat an verschiedene Wohnungstüren geklopft und hat dann angerufen, als sie in einer Wohnung war, hat dann auch gesagt, sie will auch einen Einstieg machen und berichten. Hat sie dann auch gemacht. Das war also sehr, sehr emotional natürlich. Also das ist eine traumatisierende Situation und ebenso der Kameramann, der in eine andere Richtung geflohen ist, weil die mitten unter den Schüssen waren. Sonst ist es dann doch, also wir haben es dann doch behandelt wie einen Terroranschlag, egal wo er ist. Also wir haben ja schon öfter über Terroranschläge berichtet, leider in den letzten Jahren, in verschiedenen Städten, halt nie in Wien. Und wir haben dann sehr schnell auf diese Terrorberichterstattung geschalten. Das heißt also ganz genau darauf zu achten, was wissen wir und was wissen wir nicht. Also immer zu sagen, das ist bestätigt, das ist nicht bestätigt. Die Meldungen durchzugeben, die für die Sicherheit zuständig sind. Das heißt also aus der Innenstadt rausbleiben, keine Fotos hochladen, den Polizeieinsatz nicht filmen. Und gut zu checken, welche Informationen wir bekommen und was wir an er schicken. Wir haben so eine grundsätzliche Richtlinie, über wie wir über Terror berichten. Das haben wir seit dem ersten IS-Terror. Und daran haben wir uns in dieser Nacht gehalten. Ich bin sehr froh, dass wir die hatten und eigentlich keine Diskussionen, null Diskussionen stattgefunden haben, wie wir berichten. Weil wir haben definitiv ganz, ganz anders berichtet als andere Medien, die einfach direkt vom Tatort Videos on air geschickt haben. Ich habe mir das gestern angeschaut von E24 und war... Ich habe das ja gelesen gehabt, was die gemacht haben, aber gestern habe ich es mir in Vorbereitung auf heute angesehen und war absolut entsetzt, was die da geliefert haben. Das wäre bei uns niemals in Frage gekommen. Also direkt Videos vom Tatort an er zu schicken, ist total verantwortungslos auf mehreren Ebenen, da kommen wir vielleicht noch dazu. Aber ich bin schon ganz froh, dass wir eine klare Richtlinie haben. Die haben wir ausgearbeitet mit Experten für Terror, mit Psychologen mit und so weiter. Mit dem Ziel, gesicherte Informationen zu liefern, Gerüchte als Gerüchte zu kennzeichnen und nicht das Geschäft des Terrors zu verrichten, indem man die Bilder, die der produzieren will, der Terrorist oder der Terrorismus, sich zum Instrument macht zu ihrer Verbreitung und sich zum Instrument macht zur Verbreitung von Angst und Spaltung. Das ist ja das, was ein Terroranschlag will. Da geht es nicht unbedingt um die Masse an Toten, sondern um den Effekt, um das Spektakuläre. Und wir haben uns als Medium zur Aufgabe gestellt, uns nicht da zum Instrument zu machen.
Mich interessiert sehr der Status einer Information. Ist sie gesichert, ist sie bestätigt oder nicht? Und wie geht man an einem Abend wie diesem damit um? Spielt man dann Informationen, die nicht gesichert sind, dennoch hinaus und flankiert sie mit Gerücht, weil sie einen Charakter haben, wo man sagt, das sollen die Menschen erfahren? Ja. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, wo Sie sagen, Beispiel, das war nicht bestätigt, aber wir sind damit ausgegangen?
Ja, aber wir sagen halt dazu, es ist nicht bestätigt. Ein Beispiel ist diese Geiselnahme, von der Florian schon gesprochen hat. Ja. Das war deshalb wichtig, weil es zu dem Zeitpunkt ja nicht klar war, hat die stattgefunden oder nicht. Was aber klar war, ist, Leute sollen nicht auf die Marienhilfer-Straße rausgehen. Das wussten wir, das ist auch von der Polizei gekommen, also das war gesichert. Wir hatten auch einen Reporter auf der Marienhilfer-Straße zu diesem Zeitpunkt, weil der dort in der Nähe war. Und wir haben deswegen was wichtig zu sagen, es gibt das Gerücht einer Geiselnahme in einem Lokal. Es war aber auch wichtig zu sagen, nicht genau wo, sondern nur ungefähr den Abschnitt. Also wir haben jetzt nicht das Lokal genannt, sondern nur den Abschnitt ungefähr. Und gesagt, also man soll dort nicht rausgehen und haben ihm immer wieder einfach zu unserem Kollegen, zwar der René Ach, der hat anfangs überhaupt mit seinem Handy geschalten, weil da war kein Kameramann, sondern einfach über Skype mit dem Handy berichtet, was er sieht und was er auch von der Polizei hört, was zu tun ist. Und das ist schon wichtig.
Signal auch live von er.
Ja, das geht bei uns öfter live von er, wenn es notwendig ist. Also ja, man wartet nicht immer, bis der Ü-Wagen angereist ist in einem Nachrichtensender, logischerweise. Ja. Später war da natürlich auch ein Kamerateam, aber wir waren ja von der ersten Minute an on air, dadurch, dass wir ein Team mittendrin hatten. Und hatten auch sehr schnell andere Reporter. Das heißt also, wir sagen schon, was es für Gerüchte gibt. Es hat ja auch Gerüchte gegeben, die von der Polizei selbst bestätigt waren. Dann zum Beispiel mehrere Täter. Und das war auch etwas, zum Beispiel ein Fehler von mir war, dass ich gesagt habe, es gibt zwei Täter von einem Video zu sehen. Es gibt ja ein Video, das wahrscheinlich viele gesehen haben, wo man den Täter sieht, wie er die Seitenstettengasse in eine Richtung geht. und dann wieder in die andere Richtung geht. Deshalb haben viele so interpretiert, als wären das zwei, die gleich gekleidet sind. Dieser Fehler ist mir zum Beispiel auch passiert, ja. Weil ich ja, wir haben die Videos nicht on air geschickt, aber natürlich gesichtet. Ja. Konkret vielleicht in der Situation ist es so, wir sind zu zweit im Studio und wechseln uns ab, damit einer immer neue Informationen checken kann, während der andere spricht und Schalten macht. Der Thomas Mohr macht die Schalten nach draußen, ich check zwischendurch immer Informationen und dahinter ist die Redaktion, die die ganze Zeit checkt und uns das reinsagt und über unsere Chats reinspielt.
Florian Klenk, ehe wir zu diesem umstrittenen und viel diskutierten Tweet, dieser Meldung kommen, der Geiselnahme, vorab eine Metafrage, die mich enorm interessiert. Ihre Rolle an jenem Abend, was war das für eine Rolle, vor allem auch auf Twitter? Ist es dann der Journalist Florian Klenk, der das gleiche Handwerk vollübt, das er auf Falter.at vollüben würde, mit der gleichen Sorgfalt, Check, Recheck, Double-Check? Oder ist das schon mal nicht Florian Klenk, sondern ist das ein durch die Schüsse als Anrainer betroffener Bürger, der im Nebenberuf Journalist ist. Was war das für eine Rolle? Was war das für eine Job?
Ich habe drei Rollen an dem Abend gehabt. Ja. Erstens war ich der Vorgesetzte auch einer Mannschaft oder eines Teams, auf Frauen waren an Bord, die an dem Abend hart gearbeitet haben, die ich mal in Sicherheit bringen. Das heißt, runter von den Fenstern, Licht abdrehen. Wir haben einen eigenen Raum, wo wir uns verstecken können, der schusssicher ist. Und also wir haben ja seit Charlie Hebdo Sicherheitsvorkehrungen, weil wir immer wieder sozusagen auch vom LVD markiert sind als Medienunternehmen. Rolle 1, einmal schauen die Leute weg, ja, von den Fenster zu, nicht rausschauen, nicht hingehen. Wir wussten ja überhaupt nicht, was los ist. Ja. Es hätte ja sein können, dass die zu uns kommen. Ja. Das heißt, mal verstecken. Erstens. Zweitens, die zu checken, was los ist. Das heißt, wenn man immer den Check Reject Double, also mal aus dem Fenster zu schauen. Ich habe mir das sozusagen erlaubt, tatsächlich von unten vom Boden runtergeschaut, ich dachte, was ist da los? Zweitens, natürlich einen gewissen Check zu machen, ist das ein Terroranschlag oder ist das jetzt eine, weiß nicht, Schießerei von zwei Ganoven auf der Straße? Und dann,
also die Rolle des Journalisten.
Des Journalisten, und dann ist sozusagen die Rolle desjenigen, der einen Twitter-Account hat mit 270.000 Followern. Also wenn man so will, ich habe ein Megafon in der Hand und kann durch das Megafon sehr schnell Leuten, die nicht am Polizeiaccount hängen, die vielleicht nicht gerade Fernsehen schauen oder Radio hören, und da der Tweet ja ungefähr eine halbe Stunde bevor dem ersten Polizeitweet kam, kann ich über diesen Lautsprecher sehr schnell sagen, Achtung, bringt euch in Sicherheit, ich sehe da was, was ihr noch nicht gehört habt, und ich höre auch über die Stunde Dinge aus meiner Sicht immer noch verlässlichen Quellen, also ich habe ja nicht irgendwas retweetet, sondern Polizeimeldungen. Ja. Da ist ein Polizeieinsatz im Gange wegen einer Geiselnahme. Ich finde es ja lächerlich, dass man über diesen Geiseltweet die ganze Zeit so lang diskutiert wird. Die Polizeimeldung gab es, das ist auch bestätigt. Und dann kommt eine dritte Rolle dazu, nämlich die Leute aufzufordern, den Polizeieinsatz nicht zu behindern. Und zwar dadurch, dass man Bilder bringt. Auch eine wichtige Message. Das ist ja das eigentlich Wichtige. Und zwar aus zweierlei Grund. Erstens, wie Corinna richtig sagt, um nicht die Heldenerzählung des Terroristen zu bedienen, aber zweitens auch, um die Leute im Einsatz, die Polizisten nicht zu gefährden, die sich dort versteckt haben vor unserem Haustier, in Gebüschen. Ja? So. Und dritter Punkt ist, jetzt kommt die Hinterbühne über die WhatsApp-Gruppen, die eine viel wichtigere Rolle in der Nacht gespielt haben, zu verifizieren, was da draußen eigentlich gerade passiert. Also die Bilder, die wir nicht zeigen, einmal zu sehen, um selber mal eine Einschätzung zu haben, wie gefährlich ist die Situation. Und dann zu entscheiden, inwiefern erzählt man den Menschen das, was man auf diesem Video sieht. Weil das habe ich für total wichtig erachtet, dass man auch, ich war ja kurz eingeblendet in der ZIP-2, Leuten auch erzählt und sagt, da rennt ein Typ mit einem Maschinengewehr durch die Stadt. Das ist nicht einfach irgendeine Schießerei von zwei Wilden, die sich da irgendwie eine Verfolgungsjagd geben, sondern Vorsicht, da rennen Leute mit Maschinengewehren, da geht's hinein. Und das ist natürlich eine journalistische Funktion, zu sagen, ich muss die Information transportieren, ohne die Heldenerzählung zu bringen. Und das ist die schwierige Gratwanderung, die wir auch dann später haben bei der Frage Namensnennung, dazu werden wir noch kommen, ja, zu sagen, was passiert. Und jetzt komme ich auf den wichtigen Punkt. Ich glaube, die Bevölkerung hat ein Recht darauf zu erfahren, genau in dieser Situation, was da genau passiert, nämlich dass da Leute niedergeschossen werden, dass da jemand mit einem Maschinengewehr herumrennt, und das nicht zu berichten und zu sagen, ich berichte es erst, wenn man wirklich die Polizei bestätigt hat, dass das Video, das ich jetzt gerade gekriegt habe, von der Gasse weiter echt und authentisch ist, und wenn ich 3 Rückfragen beim Geiselnehmer habe und 4 Rückfragen im Spital, ob die wirklich verletzt sind, dann erst berichtig, das hielte ich für fahrlässig.
Ich glaube, das Argument soweit zu verstehen, es im Übrigen gilt wie immer hier Widerspruch und Ergänzungen jederzeit zivilisiertem Rahmen. Eine Nachfrage dazu, zu dieser dritten Rolle. Ist das die Rolle des Journalisten Florian Klenk gewesen auf Twitter? Denn dieser schmale Grat, den Sie beschreiben, Sie haben auch darüber getwittert und haben gesagt, ich hoffe, wir schaffen das heute, ist auf der einen Seite, Sie sind ja nicht nur mit 270.000, erreichen Sie nicht nur eine Öffentlichkeit, sondern vor allem viele andere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die sich dann, Frau Milborn hat es erzählt, eben darauf beziehen. Dieser schmale Grat zwischen ich muss informieren, weil ich warnen will. Ich habe da einen Auftrag, der eigentlich kein inhärent journalistischer ist. Und ich habe den Auftrag, Widerspruch sehr gerne in 7 Sekunden, und ich habe auf der anderen Seite den Auftrag, nur bestätigte Informationen herauszugeben, weil Check, Recheck, Double-Check, Handwerk. Sie sehen gar keinen Widerspruch in dem?
Ich habe an dem Abend nur bestätigte Informationen herausgegeben. Alles, was ich getwittert habe an dem Abend, war eine bestätigte Information. Die Information lautete: Einsatz der Polizei zu einer Geiselnahme. Das hat stattgefunden. Ich habe nicht gesagt, eine Geisel wird genommen, sondern ich habe gesagt, Polizeifunk meldet Geiselnahme, Einsatz wegen Geiselnahme. So wie wenn ich am Dach jemanden stehen sehe und die Polizei sagt, Polizeieinsatz wegen Selbstmörder, und es stellt sich nachher heraus, es war der Dachdecker. Dann ist die Meldung, Polizeieinsatz wegen Selbstmörder, nicht falsch gewesen. Aber im Nachhinein muss ich den Leuten sagen, es war ein Dachdecker, es war ein falscher Alarm. Mhm. Ja, das ist der Unterschied zur Verbreitung eines Gerüchtes. Wenn mich jetzt irgendwie irgendjemand anruft und sagt, da ist ein Geiselname, und ich twitter das, ohne das rückzufragen, sondern es war eine Polizeimeldung. Der Kollege hat sie auch gehabt. Ihr habt sie gehabt. Und es wäre aus meiner Sicht fahrlässig gewesen, die Leute nicht darüber in Kenntnis zu setzen, dass sich auch außerhalb der Innenstadt möglicherweise zu einem Zeitpunkt, als die Polizei von 6 Attentätern gesprochen hat, eine Gewalttat ereignet. Ja. Weil die Leute haben geglaubt, das ist in der Innenstadt.
Sie sind gegangen noch mit der Meldung, dass weitere Attentäter auf der Flucht sind.
Also ja, Attentäter auf der Flucht, 6 Attentäter, Polizisten tot. Also die Nachrichtenlage war damals, und jetzt muss man mal, was ist denn Journalismus? Journalismus hat mehrere Funktionen. Erstens, ganz aktuell zu berichten, den Leuten immer wieder zu sagen, Vorsicht, ich habe in der ZIP gesagt, wir haben jetzt den Status der inszenierten Ahnungslosigkeit, wörtlich gesagt, Vorsicht, alles, was da schwirrt, ist unter dem Vorbehalt, dass es anders sein kann, zu bewerten, aber zur Sicherheit sagen wir euch, was da rumschwirrt, damit ihr in die Häuser geht. Erstens. Zweitens, nachher zu recherchieren, was waren die Hintergründe. Da müssen wir verflucht genau sein, da kann man nicht einfach sagen, was wir hören. Aber das ist ja Live-Berichterstattung, und nachher haben wir Hintergrundberichterstattung, dann haben wir die Analyse. Und da müssen wir fragen. Zur Frage der Bilder glaube ich, dass es bis auf Ö24 und die Kronenzeitung, bitte nicht auslassen, die Kronenzeitung hat hier genauso eine miese Rolle gespielt und die Bilder online gestellt, das wird immer gern vergessen beim Fellner-Bashing. Das halte ich unter dem Angesicht, dass der Innenminister persönlich in den Redaktionen angerufen hat, persönlich, Nehammer persönlich, und sagt, bitte keine Videos für einen wirklich schwerwiegenden Missbrauch von journalistischer Gewalt, was Herr Fellner da gemacht hat.
In diesem Moment nehme ich das Wort kurz an mich. Es ist jetzt zweimal Ö24 gefallen und das Triggerwort Fellner. Warum sitzt er heute nicht hier, oder sein Sohn? Wir haben natürlich im Vorfeld dieser Veranstaltung darüber diskutiert, lädt man Herr Fellner ein oder nicht. Wir haben ihn nicht eingeladen, wenig überraschend. Sie können sehen, warum, weil wir sehr schnell zu der Ansicht gekommen sind, wir wollen dieses Gespräch, dieses, wie wir glauben, wichtige und hoffentlich fruchtbare Gespräch führen mit Menschen, die wir als Journalisten für integer halten und bei denen wir der Überzeugung sind, dass sie nicht nur im Alltag, sondern auch in Extremsituationen versuchen, anständig zu bleiben, in ihrem Tun und in ihrem Nichttun. So viel dazu. Herr Ostrich, das ist sehr interessant. Sie haben diese Meldung auch rausgegeben, ein Geiselnahme. Jetzt sind Sie in einer anderen Situation gewesen als Herr Klenk. Wir haben vorher davon gehört. Herr Klenk hat die Schüsse gehört. Der sitzt geduckt. Der ist Beteiligter. Der ist kein Distanzierter. Sie haben die Schüsse auch gehört, konnten dieser Situation sozusagen entkommen und sind zurück in den 19. gefahren. Wie sind Sie als Newsroom, als journalistische Entität damit umgegangen? Sie hören da auch, über den Funk kommt, 21.30 Uhr, da gibt es Geiselnahme. Sehen Sie das genauso wie der Glenk? Oder sagen Sie, na, da hatten wir andere Mechanismen?
Ich sehe es zu 100%ig gleich, weil es mir auch mehrere Polizisten bestätigt haben. Ja. Es gab diesen Einsatz um Punkt 21.30 Uhr. Und ich glaube, dass es ja unsere Aufgabe ist, diese Nachrichten zu transportieren. Der Kollege hat das sehr eindrucksvoll auch schon beschrieben. Und ich glaube einfach, dass wir danach auch ganz korrekt sagen müssen und eine Korrektur vornehmen müssen oder den Artikel updaten und berichtigen müssen, aus was sich das herausgestellt hat. Aber ich glaube auch, es gibt kein Lehrbuch für so eine Situation. Ein Terroranschlag mit so einer unübersichtlichen Lage in der Hauptstadt, wo an diesem Abend so viele Menschen unterwegs waren, auch Kollegen. Und wenn es nur einen einzigen Menschen davor bewahrt hätte, in diese Situation zu kommen, dann hat diese Meldung schon Sinn gemacht und dann stelle ich mir auch sehr gerne hin und diskutiere das, warum wir die online gestellt haben.
Weil wir immer über Gerüchte berichtet haben, also Gerüchte einer Geiselnahme. Genau. Ich glaube, es hat niemand über eine Geiselnahme
über einen Polizeieinsatz wegen einer Geiselnahme.
Es gibt einen Polizeieinsatz und es gibt das Gerücht einer Geiselnahme.
Wir haben nicht einmal gesagt, es gibt ein Gerücht über eine Geiselnahme, wir haben gesagt, es gibt eine Polizeimeldung über eine Geiselnahme. Das ist wichtig. Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Der Bericht war richtig. Ja, nur der Einsatzgrund hat sich als falsch herausgestellt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Nämlich, was wir gemacht haben, war ja, wir haben uns auf eine verlässliche Quelle bezogen, nämlich die Polizei, die das noch nicht öffentlich gemacht hat, aber uns erzählt hat. Na, warum erzählen Sie es uns ja nicht, damit wir es geheim halten, sondern wie wir es berichten?
Es wurde falsifiziert.
Also, es hat ja nicht irgendein Bürger angerufen und gesagt, ich habe gehört, da gibt es eine Geiselnahme oder ich habe gehört, da gibt es einen Täter. Wir haben hunderte Anrufe am nächsten Tag gekriegt und Mails, wo Leute gesagt haben, also ich habe einen zweiten oder dritten Täter gesehen. Natürlich würde ich das nicht twittern und sagen, haben jetzt Informationen bekommen, es gibt also noch immer einen Täter da draußen. Ja. Ja? Sondern das war ja eine verlässliche Quelle.
Herr Oestrich, als Chefredakteur von heute.at, gibt es mindestens zwei Zuschreibungen, die Ihnen heute in unserer Runde eigen sind. Zum einen, Sie haben eine enorme Reichweite. Mit Reichweite kommt Verantwortung. Zum anderen, Sie arbeiten für ein Boulevardmedium. Das kann man jetzt kommunikationswissenschaftlich sich anschauen, in der Themenauswahl, in der Themendarbietung, andere Zugänge. Gilt dies auch, zweiteres, an einem Abend wie diesem? Würden Sie sagen, wenn Sie sich anschauen, wie die Kolleginnen und die Kollegen gearbeitet haben, heute hat auf eine spezielle Weise, weil es ein reichweitenstarkes Boulevardmedium ist, etwas anders gemacht?
Ich glaube, wie Sie richtig sagen, dass wir, weil wir eine sehr große Reichweite anvertraut haben und auch, glaube ich, die allerjüngsten Leser in Österreich, haben wir eine ganz besondere Verantwortung. Wir haben uns, glaube ich, schon sehr lange anders am Boulevardsegment positioniert als unsere Mitbewerber und wir machen das sehr bewusst und wir sehen natürlich, wie die Kollegen berichten, aber wir orientieren uns nicht daran. Es ist keine Richtschnur für uns. Und als Boulevardmedium ist es schon so, also der Boulevard hat meiner Meinung nach als Hauptaufgabe, das Leben der Menschen zu verstehen. Und das war, glaube ich, an diesem Abend, dass wir die Emotion auch in der Bevölkerung getroffen haben. Das war kein Terroranschlag, wie man berichten würde, wenn es in Paris passiert oder in England oder in Übersee. Das war in Österreich, das war in unserer Hauptstadt und es waren Mitbürger von uns, die da zum Opfer wurden oder Augenzeugen wurden. Das hat noch einmal eine gewisse Nähe bei unserem Publikum geschaffen. Und da muss man, glaube ich, auch dann die Emotionen in der Bevölkerung treffen. Und ich war sehr überrascht, dass es öffentlich so aufgefallen ist, dass wir uns anders positioniert haben. Aber ich finde, wir haben nicht großartig was anders gemacht, als wir es immer machen. Also wir haben nie Blutbäder gezeigt oder verstörende Bilder. Also daran kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, es ist deswegen aufgefallen, weil die Konkurrenz das ziemlich diametral anders gemacht hat.
Das zum einen und zum anderen, Sie selber haben auf unterschiedlichen Kanälen immer wieder explizit gemacht, so machen wir das. So eine Verdichtung von Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit so einem Ereignis gibt immer die Möglichkeit für ein Medium, sich zu positionieren. Sie haben sich sehr stark auch in den Folgetagen immer als der saubere Boulevard positioniert. Meine Frage dazu wäre, vor allem im Hinblick auf diese Nacht, war das eine spontane Entscheidung, weil man gesehen hat, welchen Dreck die Konkurrenz da rauslässt? Oder war das eine strategische Entscheidung,
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in dieser Situation, war ich so beschäftigt mit unserem Produkt, dass ich nicht gesehen habe, was OE24 macht. Also jetzt, sagen wir, der Zeitraum von 20 Uhr bis 22.30 Uhr. Ich habe das dann irgendwann über Twitter mitbekommen, aber ich habe natürlich die WhatsApp-Videos weitergeleitet bekommen. Die Kollegen haben mir gesagt, schau, das und das und das und das bekommen wir herein. Möchtest du die Geschichte haben? Und dann schaut man sich die Bilder an und dann hat man gesehen, was die Polizei auch twittert, dann sieht man diese Bilder und dann war eigentlich die Entscheidung klar, dass wir bei der Linie bleiben, die wir immer verfolgen, dass wir rohe Gewalt nicht zeigen, dass wir da quasi keinen Helden-Epos nacherzählen wollen von einem Attentäter. Und eben, ich habe vorhin versucht, das schon zu beschreiben, haben wir versucht, also der Boulevard, den halte ich für den Seismographen der öffentlichen Befindlichkeit, dass wir die Emotionen auch treffen, die die Österreicher haben und da eher unser Mitgefühl transportieren und wie Wien zusammenrückt. Also das waren für mich persönlich stärkere Boulevardbilder, also Kerzenmeere, die ein moderner Boulevard transportieren kann, als jetzt ein Blutbad.
Für den Punkt. Martin Thür, ich sehe Sie vor mir auf der Salztorbrücke. Es muss unheimlich kalt sein. Sie haben das Handy in der Hand und wahrscheinlich die Regie im Ohr. Das ist ein eigentlich klassischer Field Reporter Einsatz, der aber das Wort Frontberichterstatter trifft es oft nicht. In diesem Fall darf man es wahrscheinlich verwenden. Was hat man da überhaupt für Möglichkeiten journalistisch und inwiefern ist man da begrenzt in seinem Tun, wenn dann alle 30 Minuten das Rotlicht angeht und was kann man da tun?
Du bist in aller Regel als Field Reporter immer der eher weniger Informationen hat als die in der Redaktion. Wenn du es nämlich durchdenkst, sitzt du in der Redaktion vor vielen Computern, hast irgendwie mehrere Leute in der Redaktion, die gleichzeitig telefonieren. Das heißt, in einem gut ausgestatteten Newsroom hast du bizarrerweise einen viel totaleren Überblick. Als Field Reporter bist du aber vor Ort und kannst Augenzeugenberichte liefern, kannst zeigen, was vor Ort passiert und was hier ganz konkret passiert. Also es sind zwei ganz unterschiedliche Funktionen. Und bei uns war es natürlich an dem Abend so, dass wir dann noch eine ganz andere Aufgabe haben zusätzlich. Also wir hatten an diesem Abend zeitweise über 2 Millionen Seher, wir hatten bis weit nach Mitternacht 1 Million Seherinnen und Seher. Das ist so eine große Menge an Menschen, die wir da informieren, dass natürlich unsere Aufgabe auch war, ständig dazu zu sagen, das ist bestätigt, das ist nicht bestätigt, das wissen wir und natürlich ganz, ganz viel gerade am Anfang zu warnen. Gleichzeitig aber immer auch mitzudenken, alles, was wir momentan sagen, könnte möglichen weiteren Tätern, das wussten wir am Anfang noch nicht, möglichen weiteren Tätern auch als Information zukommen. Denn alles, was wir gesehen haben, ist ja, dass quasi in all diesen Lokalen, wo sich die Leute verschanzt haben, der ORF gelaufen ist und all diese Informationen auch gerade in dieser sehr brenzligen Lage vor Ort verarbeitet werden. Das heißt, das musst du alles dann immer auch mitdenken. Deswegen war mein Job vor Ort vor allem immer auch wieder zu sagen, das wissen wir nicht, das sehen wir, das hören wir, das bekommen wir vor Ort mit und das scheint tatsächlich so nicht passiert zu sein. Ne? Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, da ging das Gerücht einer Detonation des Sprenggürtels irgendwie um und das konnte man vor Ort relativ schnell einordnen, dass das nicht passiert ist. Denn wäre da etwas explodiert, dann hätte man erstens es mitgekriegt und zweitens wäre die Situation ganz anders gewesen. Ich bin dort hingekommen und habe dort auch mit bekannten Polizisten, die da zufälligerweise vor Ort waren, auch gesprochen. Der Polizist, ein sehr guter, erfahrener Polizist, war auch vor Ort bei dem Täter, konnte mir auch erste Eindrücke liefern. Hat auch gesagt schon, der hat so eine Art AK-47 in der Hand. Das konnte man alles zu dem Zeitpunkt nicht on air sagen, aber es hat gleich zu Beginn für mich klar gemacht, von was für einer Situation wir hier sprechen. Wenn mir ein Polizist, dem ich vertraue, den ich kenne, sagt, das ist eben keine Wirtshausschießerei, sondern da geht jemand mit einer halbautomatischen Waffe um und um, dann ordnet man diese ganze Situation vor Ort ganz anders ein. Und versuche dann auch die Berichterstattung darauf anzupassen.
Martin Thür, vielleicht noch kurz das eine, das würde mich nämlich enorm interessieren. Sie haben sehr lange gearbeitet bei ATV. Sie haben gearbeitet bei Addendum. Nun arbeiten Sie beim ORF. Ist das Handwerk in so einer Nacht unterscheidet sich das öffentlich-rechtliche Journalismus-Handwerk in so einer Nacht von Ihnen, der dort stehen würde, für eines der anderen Medien?
Es unterscheidet sich insofern, als man noch viel stärker, glaube ich, sich zurücknehmen muss. Ich glaube tatsächlich, die Rolle eines öffentlich-rechtlichen Senders in so einer Situation, so bizarr das klingt, ist zu informieren, aber sich auch zurückzunehmen und auch, ich glaube nicht, dass Schnelligkeit für den ORF oder als Erster irgendwelche Informationen on air zu haben entscheidend ist, sondern viel, 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 viel wichtiger, gerade für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit dieser enormen Breitenwirkung ist, tatsächlich zu versuchen, so gut das geht, und das war ja ein unmöglich, Informationen zu bestätigen in dieser Situation, also was ja auch völlig ausgeblendet wird, ist, dass es sehr, sehr schwierig war, überhaupt gesicherte Informationen, Presseansprechpartner etc. zu kriegen. Man bekam ein bisschen was mit aus der aktuellen Polizeiarbeit, aber wenn man sich vergleicht mit anderen Sonderlagen, wie das in der Polizei heißt, ich erinnere mich wieder in Floridsdorf, in einem Kloster jemand mit einer Waffe, ich weiß gar nicht, ob er wen erschossen hat, aber jedenfalls ziemlich blutige Lage war, da richtet die Polizei sofort einen Presspoint, da gibt es Pressesprecher, die gesicherte Informationen von ungesicherten Informationen trennen. All das gab es die ganze Nacht nicht, auch weil die Polizei und die Stellen, die öffentlichen Stellen hier überfordert waren. Und all das ist schwierig und hat es auch für die Journalistinnen und Journalisten in dieser Nacht schwierig gemacht. Ja. Also am Weg dorthin habe ich alle durchgerufen, die ich kannte, so wie wahrscheinlich alle. Und sehr, sehr viele haben uns gesagt, euch wird es ähnlich gegangen sein. Ich weiß es nicht.
Wir sind ja ein 24-Stunden-Nachrichtensender, das heißt, wir sind sowieso schnell, weil wir ja schon drauf sind. Das passiert ja immer während einer Informationssendung. Und ich möchte noch ein bisschen so die Rolle der Reporter draußen beschreiben, weil wir hatten 5 Reporter draußen, was wir immer haben. Wir haben immer viele Reporter draußen. In dem Fall waren die 5 und die recherchieren auch selbst. Deswegen hatten wir ein bisschen unterschiedliche Informationen zu anderen, weil wir Reihe umschalten sozusagen. Zum Beispiel die Magdalena Punz war am Schwedenplatz und dann gegenüber, die dort mit der Polizei spricht und dort die Informationen von der Polizei, bei der sie ist, also die sie auch dann aus der Gefahrenzone rausgebracht hat. Die Aida Mujanovic war in der Sperrzone, hat von dort berichtet. Der René Ach ist die Mailferstraße rauf und runter und hat auch dort mit den Polizisten vor Ort gesprochen, die ihn natürlich auch angesprochen haben und die mir Informationen weitergegeben haben. Vor der Oper bei den Festnahmen war der Daniel Reschitzecker, der auch selbst dort recherchiert. Und dadurch, dass das 5 waren in dieser Nacht oder 6 sogar eigentlich, Paul Bartroel war dann noch beim Innenministerium, haben die immer Zeit zu recherchieren, vor Ort mit Leuten zu sprechen, Stimmen einzuholen, mit der Polizei zu sprechen, die dort ist, wo sie sind, und dann wieder zu melden, ich habe was Neues, und sich wieder reinzumelden. Und dazwischen sind wir quasi im Studio und haben diesen Überblick, den der Martin sagt, über, also als Redaktion, über alles, was draußen ist. Und das ist quasi so unsere Aufgabe als Nachrichtensender. Bei uns haben alle Reporter, die draußen waren, extrem vorsichtig berichtet. Also ich habe es mir extra nochmal angesehen, und zum Beispiel aus dieser Marifa-Straße, das war bei uns immer auch vom Reporter, der draußen mitten im Polizeieinsatz steht und in einem Hauseingang ist, weil die Polizei sich da verschoben hat, hat er immer mit Ruhe dazu gesagt, das ist ein Gerücht, es gibt die und die Gerüchte, aber das ist nicht bestätigt. Bleiben Sie zu Hause. Also es war mit sehr, sehr großer Ruhe. Auch die Magdalena Punz, die mittendrin war, ganz am Anfang schon, hat dann immer wieder mit den Bildern vom Schwedenplatz im Hintergrund einfach gesagt, okay, das wissen wir nicht, und das hören wir von den Polizisten da. Und das ist der Vorteil, wenn man sowieso diese Teams draußen hat, diese Live-Teams.
Ich will aber ganz kurz sagen, was, glaube ich, ganz entscheidend ist in solchen Situationen, ist, dass du Leute hast, die erfahren sind in solchen Situationen, die sowas schon mal mitgemacht haben, die ganz salopp gesagt, nicht die Nerven wegwerfen, weil das halt ganz entscheidend ist, dass du als Medium in dieser Situation nicht die Nervosität, die du vielleicht off-camera hast, auch dem Publikum transportierst. Also die Erfahrung gerade auch mit so ganz brenzligen, schwierigen Situationen, mit unübersichtlichen Lagen, drückt sich halt auch dadurch aus, dass man dem Zuseher, der Zuseherin ein Stück weit Halt gibt und sagt, okay, wir wissen nicht, was passiert, aber wir bleiben so lange da, bis wir es rausgefunden haben.
Ja. Und ich muss sagen, ich muss das zwischendrin sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Team, wie die das hinbekommen haben, mit dieser Ruhe und mit dieser Professionalität zu informieren, in dieser extrem unübersichtlichen Situation und das im Live-Fernsehen, das ist nicht einfach. Und wie da alle Räder ineinander gegriffen haben, da bin das mit dieser Puls24-Redaktion und Reporter, hat mich auch, also es war ein schrecklicher Abend, es war wahnsinnig anstrengend, und aber wir waren alle auch sehr stolz darauf, wie das funktioniert hat. Also dass man dann, dass dann niemand auch die Nerven weggeworfen hat.
Ich möchte noch kurz erzählen, wie das weitergegangen ist. Ich glaube, das ist wichtig, wir sind ja anders als ihr kein sozusagen 24-Stunden-Medium, sondern eigentlich eine Wochenzeitung, und wir haben uns entschieden dann, um 3 in der Nacht, dass wir eigentlich noch eine Titelgeschichte recherchieren, also einen Longread machen, was da passiert ist. Und da sind mir 2 Sachen eigentlich sehr interessant aufgefallen. Erstens, dass die deutschen Boulevardmedien, nämlich die Bild-Zeitung, schon in der Nacht wusste, wer der Attentäter ist, und zwar den Instagram-Account hatte und den Anschlag, die Waffe wusste, das Bekenner-Video kannte und ziemlich genau gewusst hatte, wer das ist, nur mit dem Unterschied, dass sie sozusagen einem kaukasischen Tätergeist zugeordnet sind. Das hat sich als falsch herausgestellt. Das fand ich bemerkenswert, weil das keinem österreichischen Medium gelungen ist und eigentlich die Bild, die man für vieles kritisieren muss, aber in der Nacht eigentlich gezeigt hat, was Recherche ist, nämlich das zu finden.
Moment,
gleichzeitig, genau, wollte ich gerade, das war jetzt der zweite, gleichzeitig.
Bei der Berichterstattung angeschaut, also die haben alles, wo genau. Wir in Österreich alle Medien zurecht durch die Gegend watschen, machen die zur Zehnerpotenz, nämlich den Täter mit vollen Namen, vollen Bild, Videos etc. herzeigen.
Das war der zweite Halbsatz, den ich anfangen will, und gleichzeitig sind sie immer sozusagen auch in die Falle gegangen und haben die Insta-Accounts hergezeigt. Und das führt zu der zweiten Frage, die wir sehr intensiv diskutiert haben, nämlich die Namensnennung. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum zum Beispiel auch zu Fahndungszwecken und auch zu Aufklärungszwecken das Innenministerium kein Foto rausgibt. Also bei jedem, ich sage jetzt mal, U-Bahn-Räuber gibt es ein Foto. Das gibt es bis jetzt nicht. Finde ich bemerkenswert.
Ich habe das Argument gehört.
Ja, ich finde es nur bemerkenswert, wenn man noch immer nicht weiß, zum Beispiel, wie der Mann an den Tatort gekommen ist. Würde ich erwarten zum Beispiel, dass die Polizei schon irgendwann mal sagt, wer kennt den Mann, wer hat ihn gesehen, wenn ich davon ausgehe, dass da möglicherweise noch andere Leute unterwegs sind, die den dorthin geführt haben, glaube ich. Aber das ist jetzt
Wenn das Argument ist im Zusammenhang einer Terrorberichterstattung, die über den Tag die über den Tag X hinausgeht, diese Person sozusagen nicht zu heroisieren, sie nicht auf einen Altar zu stellen, indem man sie ausmalt, Gesicht, Name und so, was an diesem Argument halten Sie für schwach?
Das Argument lautet heroisieren. Das heißt, woher kommt dieses Argument? Das kommt erstens von dem ISIS-Propagandamaterial der Hinrichtungen, die wir gedankenlos gesendet haben im Jahr 2013, 2014. Die sind auf Facebook auf und abgegangen und keiner hat sich sozusagen behirnt, dass das Propagandamaterial ist, um Leute anzuhören. Die Studien, die es gibt über die Nachahmung, kommen zum großen Teil von Mass-Shootings an Schulen. Da geht es um das Helmkamera-Video des verzweifelten Schülers, der sich selber filmt und selber in die Kamera erzählt, und das soll man nicht teilen. Wir sprechen hier von was anderem. Wir sprechen davon, dass man den Vornamen eines Menschen nennt, weil der nämlich einen Namen hat und weil der eine Geschichte in der Stadt hat und weil es im eminenten öffentlichen Interesse ist, zu untersuchen, ob diese Person in Wien dem BVD bekannt war. Und das stimmt richtig. Wir haben jetzt eine Situation, wo seine Komplizen, wo zum Beispiel Hassprediger, die ich abkürzen würde, weil sie YouTube-Videos immer noch haben, die man sehr leicht finden kann, mit vollem Namen geschrieben werden, in den gleichen Medien, die den Attentäter in meiner Wahrnehmung dämonisierend nur mit KF nennen. Das hat ja für mich viel mehr Dämonisierung, als wenn ihr einfach sagt, der heißt Kutim, ja, das ist jetzt sein Vorname, aber jetzt ist er der KF. Und bitte den Punkt fertig machen. Und ich glaube auch, dass es falsch ist, zu vermischen, dass Darstellen seiner Heldengeschichte mit dem Darstellen seiner Karriere als Würstel, sage ich jetzt, dass er vorher war, bevor er ins Gefängnis gekommen ist. Was wir gemacht haben zum Beispiel ist, wir haben das Polizeifoto vom erkennungsdienstlichen Büro gebracht, wo ein schmächtiges Bürschchen mit Pflaumen ist, haben ihm einen großen Balken über das Gesicht gemacht und wir haben den Nachnamen nicht gebracht, und zwar nicht, weil wir glauben, dass das nach Voldemort-Doktrinen und magischem Denken jetzt jemanden anfeuert, sondern weil er Verwandte hat, weil er eine kleine Schwester hat, weil er Eltern hat, die einen Schutz auf Persönlichkeitsschutz haben. Das ist für mich das Argument. Die großen Medienhäuser
Zeit, New York Times, Guardian, BBC haben ihn alle mit Vor- und Nachnamen genannt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich diese großen Medienhäuser sehr wohl überlegen, was sie tun.
Ich habe Ihr Argument verstanden. In diese Subdiskussion würde ich gerne kurz hineingehen. Ich glaube, Sie sehen das anders, beziehungsweise Sie agieren anders in Ihren jeweiligen Medien. Warum?
Na, wir haben eine Richtlinie über die Berichterstattung über Terror. Das geht zurück auf IS-Terror.
Ja.
Und kommt genau aus dieser Zeit, als die Fernsehstationen der Welt Propagandamaterial von IS aus Syrien gesendet haben.
Die haben wir intern erstellt.
Das war die Lisa Uliska damals, die damalige Politikchefin, und haben dafür gesprochen mit verschiedenen Experten, und zwar Psychologen, Psychologinnen, Terrorexperten und Innen und Deradikalisierungsorganisationen, um herauszufinden, welche Bilder führen zu Radikalisierung bei Leuten, die das sehen. Also was finden Leute geil, wenn sie das sehen, wenn sie einen Hang dazu haben?
Ich zitiere ganz kurz daraus, keine Bilder von Terrororganisationen übernehmen, keine vollen Namen von Terroristen nennen, Fotos nur stark verpixelt zeigen, Klammer, um Heldenbildung entgegenzuwirken, Klammer zu.
Genau, keine Bekennervideos gehört auch dazu, keine direkten Fotos. Das ist der Hintergrund. Also wir wollen nicht das Instrument des Terrors sein und wir wollen nicht senden, was bei Leuten, die einen Hang dazu haben, das toll zu finden, weil die gibt's ja, dass irgendwas bei denen triggert.
Ja.
Und dazu haben wir uns eine Richtlinie erstellt. Das ist jetzt schon Jahre her und dann die halten wir uns. Und dazu gehört auch, dass wir den Namen nicht nennen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich dogmatisch dafür bin, dass jedes Medium jetzt den Vornamen weglässt und mich wahnsinnig darüber aufregt, wenn es jemand tut. Ich würde den ganzen Namen, finde ich, tatsächlich falsch, weil das führt dazu, dass Leute, erstens einmal gibt es eine Familie, die nichts dafür kann. Zweitens führt es dazu, dass man googeln kann, dass man sich die Geschichte zusammenreimen kann, wenn man jetzt einen Hang dazu hat. Und diese Verantwortung haben wir. Erstens einmal nicht der verlängerte Arm des Terrors zu sein, indem wir die Heldengeschichte bringen und die Angst verbreiten. Und zweitens darauf zu achten, was macht das bei Leuten, die einen Hang dazu haben, sich zu radikalisieren. Ich glaube, das ist eine Verantwortung, die wir haben. Und daran halten wir uns einfach. Und ich bin sehr froh, dass wir die schon lange festgelegt haben, diese Richtlinie, weil die funktioniert in diesem Fall genauso gut wie in anderen. Ich finde, es ist kein Argument, wenn andere Medien das machen. Wenn der Guardian den ganzen Namen nennt, dann soll der Guardian den ganzen Namen nennen. Das nimmt mir nicht die Verantwortung als Verantwortliche für ein Medium hier, meine eigene Entscheidung zu treffen oder unsere redaktionelle Entscheidung zu treffen, wie wir mit Terror umgehen.
Ein letzter Punkt hätte zugestanden.
Wichtig ist, der Innenminister persönlich hat den Vor- und den Nachnamen genannt, und zwar in einer Presseaussendung.
Das heißt nicht, dass man es machen muss,
aber weil das Argument des Sicherheitsgrundes gekommen ist. Ich gehe davon aus, wenn es ein Sicherheitsrisk wäre, würde das Innenministerium sagen, bitte nennt nicht den Namen aus dem und dem Grund. Das Innenministerium,
ich finde die Information nur wichtig, deshalb ist ja hier die Frage, was tun wir sozusagen mit dem Grundnahrungsmittel an Information, das uns beispielsweise der Staat zur Verfügung stellt.
Wir haben uns bei Franz Fuchs und Mohammed Atta und bei Carlos diese Frage nicht gestellt. Vielleicht ist es gut, dass wir sie uns stellen, dass wir sensibler damit umgehen. Da bin ich total dafür.
Das ist 20 Jahre her.
Aber wichtig ist schon, weil immer das Argument kommt, die Behörden, das ist das Sicherheitsargument, darum war mir wichtig auch zu sagen, die Behörden haben diesen Namen nicht nur freigegeben, sie haben ihn aktiv an uns geschickt.
Ja.
Und ich gehe davon aus, dass sie auch Fotos schicken werden von ihm, weil sie wahrscheinlich zu Fahndungszwecken Hinweise haben wollen, wer ihn kennt und kannte und wer ihn irgendwo gesehen hat.
Wir machen viele Dinge, dennoch müssen Medien damit selbst umgehen, wie
sie wollen. Wir
sollen uns am Polizei-Account orientieren und an dem, was die Polizei-Accounts machen. Und die Polizei-Accounts, in dem Fall die Pressestelle des Innenministeriums.
Aber meine Aufgabe als Journalist ist nicht, den Polizei-Account zu replizieren, sondern meine Aufgabe als Journalist ist, zu überlegen, nenne ich einen Täter oder nicht. Und dazu vielleicht auch gleich angemerkt, im ORF gab es natürlich auch wieder die Debatte und kurz danach auch die Entscheidung, dass wir ihn nicht nennen. Ich persönlich halte die Entscheidung auch für richtig. Aus einem noch viel banaleren Grund, ich glaube nicht, dass es einen Mehrwert gibt. Ich halte den Mehrwert in der Nennung des Täters für quasi nicht vorhanden. Ich glaube auch nicht, dass es ein wahnsinniges Problem ist, wenn jetzt irgendwer den Vornamen schreibt. Ich kann nur den Mehrwert nicht erkennen. Ich sehe gleichzeitig ein auch nicht wahnsinnig großes, aber ein vorhandenes Risiko, nämlich tatsächlich noch mehr Aufmerksamkeit auf den Namen des Täters und mögliche Leute inspiriert, den leichter googeln können, denke ich mir, wozu? dann lasse ich ihn halt weg. Es ändert genau gar nichts an der Geschichte, es ändert genau gar nichts an der Art und Weise, wie ich darüber Bericht erstatten kann. Es ist, sorry, einfach egal. Aus meiner
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Danke dafür. Der restliche Sand in unserer Uhr deutet auf 8 bis 9 Minuten hin und die würde ich gerne nutzen, um sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was lernen wir daraus? Was haben Sie als einzelne Journalistin, als Journalisten daraus gelernt? Und welche Angebote gibt es sozusagen für the common knowledge, also für die Öffentlichkeit? Eingedenk der Tatsache, dass dieses Ereignis ja nicht insular stand, kurz vorher war Corona und Lockdown, kurz nachher war US-Wahl, das hat einen Reflexionsprozess auch wahrscheinlich in Ihren sozialen Gruppen, die ja Redaktionen sind, sicherlich erschwert. Gleichwohl, es ist jetzt 8, es ist jetzt 9 Tage her. Corinna Milborn, wenn Sie mit Ihrem Ensemble, mit Ihrer Redaktion innehalten und darauf zurückblicken, im Kleinen, ebenso wie im Großen, von dem, was Sie richtig gemacht haben oder falsch, was ist das Destillat dessen, was Sie anzubieten haben?
Das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, weil diese Woche war, glaube ich, die journalistisch dichteste, die wir alle je erlebt haben. Also ich glaube, da spreche ich für alle. Es war Lockdown, Terroranschlag, US-Wahl, unfassbar hohe Corona-Zahlen. Das heißt, wir haben uns tatsächlich noch nicht hingesetzt und haben das reflektiert. Wir werden das aber machen. Ich halte das für sehr wichtig. Wir haben das früher auch schon gemacht. Das ist ja nicht der erste Terroranschlag und die erste Berichterstattung. Aus diesen früheren Reflexionen sind diese Richtlinien gekommen, an die wir uns halten können. Das ist sehr, sehr gut gewesen, dass wir es gemacht haben. Was wir auch gelernt haben früher, ist, dass wir psychologische Betreuung brauchen für Leute, die mittendrin sind, auch wenn sie vielleicht in dem Moment das Gefühl haben, dass es ihnen gar nicht so schlecht geht. Das heißt, wir haben auch sofort allen, die an diesem Tag gearbeitet haben, psychologische Betreuung angeboten, weil Trauma setzt sich fest im Hirn und je schneller man das behandelt, umso besser. Und das gilt auch für Leute, die sehr stabil wirken. Ein Gespräch schadet da nie, das ist etwas, das wir von früheren Einsätzen auch gelernt haben. Und was wir aus diesen gelernt haben, ich möchte jetzt tatsächlich keine Schlüsse aus dem Hut ziehen, die wir noch nicht gezogen haben. Wir werden das machen, unter diesen erschwerten Bedingungen, die wir gerade haben, und vielleicht dann nochmal drüber sprechen. Wir haben sicher Zusätzliches gelernt diesmal. Sehr viel hat deswegen geklappt, weil wir aus früheren Einsätzen schon gelernt haben.
Dann lass es mich, ich glaube, da sind viel zu viele Lektionen drin, als Sie so davonkommen zu lassen. Ich probiere es noch mit einer anderen Frage. Was würden Sie heute anders machen? Wäre es 19.58 Uhr und Sie erfahren von diesen Schüssen? Wenn Sie sagen, guter Mann, da gibt es eigentlich nichts oder ich muss in diesem Prozess noch vorstellen, akzeptieren.
Nein, es gibt eine Sache, die am Anfang schiefgelaufen ist. Es ist die Frage, ob man es anders machen kann. Wir haben ganz am Anfang ja die Live-Bilder gehabt, direkt am Anfang. Und da war zum Beispiel ein Bild dabei, das wir im Nachhinein nicht gebracht hätten. Das war jetzt kein direktes Bild von einem Gewaltakt, aber es war so eine Trage, die in eine Rettung geschoben wird. Ja. Zu dem Punkt wusste man noch nicht, ist das irgendwie ein schiefgegangenes Silvesterböller oder war das ein Verkehrsunfall? Und dieses Bild haben wir ein paar Mal wiederholt. Ja. Das war noch während der Nachrichtensendung, die schon gelaufen ist. Das würden wir nicht machen. Wir sind dann, sobald wir dann gecheckt haben, worum es geht, auf die Totale gegangen. Das zum Beispiel würden wir dann nicht machen und vielleicht in Zukunft noch alerter sein, was das betrifft. Oder auch zum Beispiel ganz am Anfang eine Reporterin hinzuschicken zu dorthin, wo das passiert, ohne noch zu wissen, also was sich dann herausgestellt hat, die hat sich dann natürlich wieder zurückziehen müssen, die hat das dann selbst entschieden und ist auch von der, also Magdalena Bunz ist auch von der Polizei dann wieder auf die andere Seite gebracht worden des Donaukanals. Das war aus der Situation und heraus entschieden, rückblickend falsch. Ich weiß nicht, ob man es schaffen würde, diese Einzelentscheidung in der Minute jedes Mal richtig zu treffen, aber es hat auf jeden Fall bestätigt, dass man besser Tempo rausnimmt, als Tempo reingibt.
Danke dafür. Clemens Oestrich, ich habe gehört, ich habe gelernt aus Ihren Statements, das hat eigentlich aus Ihrer Sicht sehr gut funktioniert bei Ihnen. Sie sind da stolz und froh. Gleichwohl, was würden Sie heute anders machen? Was ist Ihnen daneben gegangen?
Na, der Stolz, und das glaube ich, da kann ich anknüpfen an das, was die Corinna gesagt hat. Also heute AD-Chefredakteur ist man ja immer. Also wir sind ein 24-Stunden-Medium. Jetzt in dieser Sekunde, wo ich da sitze, werden da Meldungen publiziert. Das heißt, wir machen am Tag, auch wenn kein Terroranschlag ist, zwischen 200 und 210 Meldungen. Ja. Ich kann nicht jede einzelne lesen. Das heißt, man muss sich auch darauf verlassen können, dass die Leute, die bei uns arbeiten, ihren Job gut verstehen. Was wir gelernt haben ist, dass, also ich glaube, dass heute OE24 und Krone sind die am besten überwachten Medien Österreichs. Das wissen wir aus der Vergangenheit. Da schaut jeder jeden Tag ganz genau hin, fällt uns ein Beistrichfehler auf, ist eine Bildauswahl nicht gelungen, haben die irgendwo daneben gehaut. Das bringt die meisten Herzerl in den sozialen Medien, wenn man da auf was draufkommt. Das war schon immer so. Man hat aber gesehen, in so einer Großlage wie einem Terroranschlag leuchten die Scheinwerfer noch einmal viel deutlicher alle Details aus, die ein Medium publiziert, auf Sendung bringt. Und da unterscheidet sich dann das. Kann man das, was man das ganze Jahr über predigt, anderen Journalisten gegenüber, Marktteilnehmern gegenüber, Werbekunden gegenüber, dass man anders ist, dass man sich anders positioniert, dann mit Leben erfüllen. Und ich glaube, dann entscheidet sich das. Macht man in diesem Moment, wenn es darauf ankommt, das Richtige, oder driftet man dorthin ab, was Marktinteressen sind? Kann ich hier eine höhere Reichweite erzielen? Kann ich hier Klicks erzielen? Und ich glaube, da, das ist eine Lehre sicher, dass man da einfach entschieden dabei bleiben muss, was wir uns vorgenommen haben, was unser Selbstverständnis ist von einem modernen Boulevardjournalismus. Und was wir auch gelernt haben, ist sicher, es ist vieles gut gelungen, aber wir sind in Wahrheit nicht vorbereitet gewesen auf so einen immensen, nachrichtenintensiven Tag. Das heißt, es hat teilweise die Übersichtlichkeit gefehlt auf unserer Seite. Das heißt, wo können die Leute jetzt ganz genau in Bullet Points zum Beispiel lesen, was ist bestätigt, was sind noch Gerüchte. Mhm. Also das ist für die Zukunft sicherlich auch noch ein Learning, dass die Leute, die in diesem Moment zu uns kommen, auf einen Blick ganz kompakt zusammengefasst immer den aktuellen Stand finden, weil wie es auch bei der Polizei ist, die unterscheiden dann in so einer Situation die Chaosphase ganz am Anfang und dann gibt es eine Konsolidierungsphase. Und wir haben auch ein bisschen gebraucht, bis wir in diese Konsolidierungsphase auf heute.de gekommen sind, weil du hast die erste Push-Nachricht, dann kommt der erste Nachzieher, Florian Klenk bestätigt das, dann hast du plötzlich 5 Geschichten herumschwirren und hast aber keine Einordnung mehr für dein Publikum.
Danke dafür. Martin Thür, Ihre Lektion?
Naja, ganz viele, also ganz banal, bei uns arbeiten bereits sehr gescheite Menschen daran, was wir daraus lernen können, was wir mitnehmen können, was ja in der Öffentlichkeit immer ein bisschen untergeht, auch weil es die Öffentlichkeit nicht interessiert, aber wie viel an Produktionstechnik da dahinter ist und an Workflows und an Abläufen, die du in solchen Lagen immer auch offenlegst, nämlich dass sie nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten. Das heißt, da wird gerade an ganz vielen Ebenen geschraubt, wie können wir da besser werden, wie können wir schauen, dass so eine sehr eilig immer größer werdende Sendung besser funktioniert, mehr Übersicht hat, auch das Team dahinter etwas entspannter unter Anführungszeichen arbeiten kann, auch wenn das natürlich so nicht geht. Inhaltlich sind natürlich, also finde ich ja alle Medien immer suspekt, die sagen, wir haben keinen Fehler gemacht. Natürlich haben wir auch Fehler gemacht, Dinge gemacht, die wir irgendwie zukünftig besser machen müssen. Ich erinnere mich, wir hatten einen Rettungssprecher und er, der sich dann danach nicht als Rettungssprecher, sondern als Personalvertreter herausgestellt hat. Wichtig ist, glaube ich, dass man solche Fehler dann auch transparent macht. Das haben wir auch gemacht. Wir haben dann auch einen anderen Rettungssprecher und er gehabt, der das dann wieder eingeordnet hat. So etwas wird passieren. Wie wir daran arbeiten, dass in Zukunft so etwas nicht passiert, ja, nicht immer ganz leicht.
Florian Klenk, welche Lektionen schöpfen Sie aus Ihrem eigenen Tun und aus dem sich umsehen?
Also manchen Tweet muss man präziser formulieren. Klassisches Beispiel, mein Tweet, Geiselnahme in Wien meldet Polizeifunk. Hätte ich heute formuliert mit Polizeieinsatz wegen Geiselnahme, Einsatzgrund wird abgeklärt, geändert. Das wäre die präzise Meldung. Ja? Das ist sozusagen mein Fehler gewesen. Was lerne ich als Wochenzeitungsjournalist? Dass wir so ähnlich, wie wir in der Corona-Krise draufgekommen sind, dass wir wahnsinnig wenig Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen haben, komme ich drauf, dass wir in Österreich ganz wenige Terror- und Sicherheitsspezialisten haben. Wir haben gerade eine Recherchekooperation mit dem WDR NDR, also öffentlich-rechtliches Fernsehen in Deutschland. Die haben dort ganz selbstverständlich hochspezialisierte Kollegen, die nichts anderes tun, die uns extrem geholfen haben. Florian Flade sei hier genannt, der einfach die Szene kennt. Das fehlt uns in Österreich komplett, das werden wir brauchen, vor allem in den Wochenmedien. Also ich glaube, es wäre wichtig, dass sich die Wochenmedien, die Magazine, auch in den öffentlich-rechtlichen, aufhören damit, sich sozusagen in einen Provinzkleinkrieg zu verstricken, wer in der Tat nach die bunteren Socken angehabt hat, sondern sich darauf spezialisieren, Sicherheitsexperten auszubilden und Leute zu finden, die auch Kontakte in die Sicherheitsbehörden haben, damit wir wissen, was da eigentlich passiert ist und was passieren wird. Ich gehe nicht davon aus, dass das der einzige Terroranschlag in Wien sein wird. Es gibt ganz viele Orte, die möglicherweise Ziel eines Terroranschlags werden. Und es ist unsere Aufgabe jetzt als Kolleginnen und Kollegen, Leute auszubilden, die verstehen lernen, was da in Wien gerade passiert. Und da müssen wir ein bisschen runter, auch von einer gewissen Zurückhaltung in Szenen hineinzugehen. Also vielleicht müssen wir manchmal mehr in Szenen hineingehen, als über Szenen zu philosophieren.
Danke dafür. Danke Ihnen allen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich hoffe, wir konnten mit dieser Diskussion einen Beitrag leisten zu einem transparenten, reflexiven und selbstkritischen Umgang, der eben das ist, was journalistischem Arbeiten zu wünschen ist.
Das war Datumchefredakteur Stefan Apfel als Moderator einer Diskussion über die Medien in der Terrornacht im Presseclub Concordia. Mit dabei am 11.11.2020 waren Puls24-Infochefin Corinna Milborn, ZIP2-Moderator Martin Thür, Falter-Chefredakteur Florian Klenk und heute.at-Chefredakteur Clemens Oestrich. Bei den Veranstaltern dem Presseclub Concordia bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bei dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Guten Journalismus gibt es im Falter, jede Woche. Daher an dieser Stelle der Hinweis, ein Abonnement des Falter bereichert Ihren Informationsstand. Ein Abo kann man im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.